Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend, liebe Hörer. Ich, Oritz Tempelmann, begrüße euch herzlich zu einem neuen Kirchenfenster. Was sehen wir, wenn wir raus schauen? Es ist ein sonniger Herbsttag zu Rom, am 9. September 1553, am jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah vom Jahr 5314 nach jüdischer Zeitrechnung. Auf dem Campo de Fiori, einem lebhaften Platz mitten im Herzen der Stadt, versammeln sich Hunderte von Menschen. Händler für Löderplatz, wo von Soldaten gesichert wird. In der Mitte hat es einen riesigen Scheiterhaufen. Kein Mensch wird heute verbrannt. Aber Bücher. Tausende von Büchern. Es sind nicht irgendwelche Bücher. Es sind hebräische Schriftrollen, Bände mit Kommentaren, gelehrte Diskussionen, der Talmud, die zentrale Sammlung von rabbinischer Auslegung vom jüdischen Gesetz. Der Talmud ist aus den Häusern von jüdischen Familien geholt worden, aus Synagogen, aus privaten Lehrhäusern. In Säck angeschleift und aufgeschichtet. Und jetzt landen sie im Feuer. Ein päpstliches Dekret hat er ausgeschlagen. Die Begründung? Im Talmud heisst es gotteslästerliche Stellen, Beleidigungen gegen Christus, gegen die Jungfrau Maria, gegen die Kirche. Man will die Seele der Christen schützen und die der Juden retten, hat es geheissen. Es ist zwar nicht die erste Verbrennung von Büchern, die man aus der Geschichte kennt, aber es ist eine der schlimmsten, die das Judentum bis dann erlebt hat. Der Talmud, der seit vielen Jahrhunderten die Lebensader der jüdischen Gelehrsamkeit war, ist systematisch konfisziert und zerstört worden. Nicht nur in Rom, auch in anderen Städten vom Kirchenstaat. Und es ist nicht bei dieser einen Aktion geblieben. Die Inquisition hat über Jahre hinweg ihre Kampagne fortgesetzt. Gegen jüdische Literatur, gegen jüdische Existenz. Aber warum gerade in diesem Moment? Was hat sich zu Rom, im Vatikan, in der Kirche verändert? Welche Rolle haben konvertierte Juden, eifrige Theologen oder machtbewusste Päpste gespielt? Und welche Folgen hat das dramatische Ereignis für das Judentum gehabt? Nicht nur in Italien, sondern weltweit? Das sind Fragen, die uns in der heutigen Sendung begleiten. Wir folgen den Spuren von einer Katastrophe, die nicht nur Bücher vernichtet hat, sondern auch Vertrauen. Und wir zeigen, wie sich das Judentum trotz aller Verfolgung und allen Verbot die Lebenskraft von seiner Überlieferung hat können bewahren.
Morti allein. Komm mit Tanze!
Bevor wir die Vorgänge im Rom vom 16. Jahrhundert weiterverfolgen, lohnt es sich, einen Blick auf das zu werfen, was dann ins Feuer geworfen worden ist. Was ist der Talmud? Und warum ist er für viele Christen so bedrohlich? Der Talmud ist kein einzelnes Buch, sondern ein ganzes Universum. Es ist ein gewaltiges Kompendium von jüdischer Gelehrsamkeit und besteht aus der Mishnah und der Gemara. Die Mishnah ist etwa im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden und versammelt mündliche Überlieferungen vom jüdischen Gesetz, der Halachot. Die Gemara kommentiert und diskutiert die Texte, manchmal widersprüchlich und häufig komplex. Zusammen bilden sie der Talmud, der über Jahrhunderte weg in den jüdischen Gemeinden ist gelehrt, diskutiert und weitergegeben worden. Es gibt zwei Hauptfassungen, der Jerusalemer Talmud und der Babylonische Talmud. Der ist umfassender und in der rabbinischen Tradition dominierend. Er ist kein Katechismus, kein kodifiziertes Gesetzeswerk, sondern eine Sammlung von Debatten, Fragen, Anekdoten, Fallstudien. Der Talmud aufschlägt, begegnet einem vielstimmigen Chor von Gelehrten aus verschiedenen Jahrhunderten, die sich über Fragen vom Alltag, von der Ethik, vom Ritual streiten, aber auch über Metaphysik, über Gerechtigkeit, über das Verhältnis zu Menschen, die nicht Juden sind. Gerade die Vielfalt hat die Christen häufig irritiert. Schon im Mittelalter ist der Talmud wiederholt angegriffen worden, etwa beim berühmten Pariser Talmud-Prozess 1240. Dann haben jüdische Gelehrte ihre Texte gegen Vorwurf müssen verteidigen, er enthalte Gotteslästerungen. Dann und später ist der Talmud häufig mit christlichen Augen gelesen worden und mit einem tiefen Misstrauen. Einzelne Stellen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, sind als Beleidigung von Jesus oder von der Kirche interpretiert worden, dass es sich dabei um innerjüdische Polemik oder metaphorische Reden gehandelt hat, ist ignoriert worden. Und dazu ist noch ein weiteres Missverständnis gekommen. Viele christliche Theologen haben den Talmud als eine Art jüdische Gegenschrift zur Bibel gehalten. Ein Buch, das die Offenbarung verfälschen oder übertrumpfen will. Dabei hat sich der Talmud nie als Ersatz von der Heiligen Schrift verstanden, sondern als deren Auslegung und Anwendung. Der Talmud fragt, was bedeutet das Gesetz im konkreten Leben? Wie soll ein Mensch handeln, wenn das biblische Gesetz nicht eindeutig ist? Für das jüdische Leben war der Talmud von zentraler Bedeutung. Er hat Speisgebot geregelt, Vorschriften zum Schabbat, Ehe- und Erbrecht, Geschäftsethik, sogar Fragen von der Medizin. Ein jüdischer Haushalt ohne Talmud war kaum vorstellbar. Der Talmud war nicht einfach Lektüre, er war Gesprächsgrundlage, Autorität, Bindeglied zwischen Generationen. In ihm hat die mündliche Tradition weitergelebt, die nach rabbinischer Lehre von Moses am Sinai empfangen wurde und durch Jahrhunderte weitergegeben wurde. Dass ausgerechnet das Werk jetzt ins Zentrum von kirchlicher Zensur ist gerückt, hat also Konsequenzen gehabt, die tief gegriffen haben. Es hat die jüdischen Gemeinden nicht nur materiell getroffen, sondern ins Herz von ihrer geistigen Identität. Eine Verbrennung vom Talmud ist nicht einfach ein Angriff auf Bücher gewesen. Es ist ein Angriff auf das Gedächtnis, auf die Stimme, auf das Gewissen vom jüdischen Volk. Aber wie ist es zur Eskalation im Rom vom 16. Jahrhundert gekommen. Welche politischen, religiösen und persönlichen Motive sind hinter der Entscheidung gestanden, den Talmud auszulöschen? Über das rede ich dann nach einem weiteren jüdischen Musikstück. Shalom Aleichem, Malche Yashare, Malche Elia, Mimelech, Malche Yamelachim, Hakadosh Baruch. Der Talmud war also viel mehr als ein religiöses Buch. Er war das Rückgrat der jüdischen Identität. Es ist also umso bezeichnender, dass gerade er ins Visier der kirchlichen Zensur geraten ist. Aber welche Haltung hat die Kirche im 16. Jahrhundert überhaupt gegenüber dem Judentum eingenommen? Das Verhältnis der Kirche zum Judentum war seit der Spätantike von einer ambivalenten Spannung geprägt. Einerseits hat das jüdische Volk als Träger der Heiligen Schriften gegolten, von der alten Ordnung, also vom Alten Testament. Andererseits hat sich die Kirche als die neue, die wahre Israel-Gemeinde betrachtet, die der Messias erkannt hat. Im Gegensatz zu den verstockten Juden, die Jesus nicht als Christus anerkannt haben. Im Mittelalter ist die Spannung zur dauerhaften Belastung geworden. Zwar haben viele Päpste den jüdischen Gemeinden einen gewissen Schutz gewährt, beispielsweise der Innozenz der III. Im 13. Jahrhundert ist das gewesen. Aber gleichzeitig haben sie judenfeindliche Predigten und Schriftenverbrennungen geduldet. die Juden sind zunehmend an den Rand gedrängt worden, sozial, räumlich und geistig. Im 16. Jahrhundert hat sich die Haltung weiter zugespitzt, nicht zuletzt durch die Reformation und die Gegenreformation. Die katholische Kirche war auf der Suche nach Reinheit, nach Eindeutigkeit im Glauben. Alles, was als Irrlehre oder Verwirrung gegolten hat, ist bekämpft worden. Protestanten, Heretiker und eben auch Juden. In diesem Zusammenhang haben sie nicht nur als ungläubig gegolten, sondern als hartnäckige Lügner von der Wahrheit von Christus. Der Humanismus vom 15. Jahrhundert hat kurzfristig eine gewisse Öffnung gebracht. In den Universitäten ist Hebräisch gelehrt worden, man hat sich für jüdische Quellen interessiert. Auch katholische Theologen wollten den Talmud lesen. Aus Neugier, aus Missionsabsicht oder aus philologischem Interesse. Aber die Öffnung hat nicht sehr lange gedauert. Der dogmatische Eifer von der Gegenreformation, die aufgekommen ist, hat keinen Platz mehr für Ambivalenz. Im Jahr 1542 hat der Papst Paul III. Die Kongregation der römischen Inquisition gegründet, eine zentrale Institution zur Überwachung der Reinheit des Glaubens. Sie hat bald grossen Einfluss bekommen und mit ihr ist der Druck auf die jüdischen Gemeinden gewachsen. Bücher, die vom katholischen Dogma abgewichen sind, verboten worden. 1559 ist der erste offizielle Index von verbotenen Büchern veröffentlicht worden, aber schon vorher ist die Zensur voll im Gang gewesen. Die jüdische Literatur ist besonders im Fokus gestanden. Nicht nur wegen einzelner kritischer Stellen, sondern weil sie eine eigenständige Deutung von der Offenbarung dargestellt hat, jenseits von der kirchlichen Identität. In einer Zeit, wo alles, was nicht katholisch war, unter Häresieverdacht geraten ist, ist auch das Judentum neu als Bedrohung empfunden worden. Die Vorstellung, dass Juden innerhalb der christlichen Welt gelebt, sich aber auf ihre eigene unzugängliche Gelehrsamkeit gestützt haben, ist für viele Geistliche unerträglich gewesen. Gleichzeitig ist das Verhältnis zu den Juden auch politisch aufgeladen gewesen. In vielen italienischen Städten waren sie wirtschaftlich erfolgreich gewesen, im Handel aktiv, in der Medizin bewundert. Die Sichtbarkeit ist von Teilen der Gesellschaft und auch von der Kirche als Provokation empfunden worden. Vor allem dann, wo es keine öffentliche Konversion gegeben hat. In diesem Zusammenhang ist der Talmud ein Symbol gewesen für all das, was jüdische Eigenständigkeit ausgemacht hat. Die, die der Talmud zerstört haben, wollten nicht nur ein Buch vernichten, sondern die Basis einer anderen Weltanschauung. Doch wie ist es konkret zur Entscheidung gekommen, den Talmud zu verbieten und zu verbrennen? Welche Personen und welche Kräfte haben diesen Entschluss im Rom vom Jahr 1553 vorantrieben?
סתם כך, לא לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו רואים עכשיו סופה שמתקרבת תן לה להירגע בסוף אתה תראה הכל יהיה בסדר השמש כבר עולה לבינתיים רק תחזיק עם איזו מטריה או סוודר כי בסוף יהיה טוב כמו שמספרים ממש בקרוב לא סתם כולם אומרים שבסוף יהיה טוב למה למהר יש לנו אבא טוב בשמיים שומר שבסוף יהיה טוב בסוף יהיה טוב
בסוף יהיה טוב, am Schluss wird alles gut sein. Das ideologische Fundament war gelegt, aber wer hat konkret über die Verbrennung vom Talmud entschieden? Wer hat im Vatikan die Fäden gezogen? Und wie ist es gekommen, dass aus einer theologischen Ablehnung einen öffentlichen Scheiterhaufen gegeben hat? Der Name Julius III. Ist heute kaum noch geläufig. Und doch ist sein kurzes Pontifikat von 1550 bis 1555 von grosser Bedeutung und Tragweite gewesen. Nicht etwa, weil der Julius ein grosser Reformpapst war, das war er nämlich ganz und gar nicht, sondern weil während seiner Amtszeit Entscheidungen sind gefällt worden, wo das Verhältnis zwischen der Kirche und dem Judentum langfristig geprägt. Die öffentliche Talmudverbrennung von 1553 ist eine davon. Der Julius III. Ist 1487 als Giovanni Maria Giocchi del Monte in einer einflussreichen florentinischen Familie geboren worden. Er war ein gebildeter Mensch, ein Jurist, ein Diplomat. Im Konklave von 1550 ist er nach zehn Verhandlungen zum Papst gewählt worden, vor allem aus dem Grund, weil er als Kompromisskandidat zwischen verschiedenen Fraktionen gegolten hat. Er hat das Konzil von Trient mit vorbereitet, hat aber nicht als besonders konsequenter Verfechter von der Gegenreformation gegolten. Seine Regierungszeit war geprägt von Spannungen zwischen Reformer und Konservativen, zwischen weltlicher Machtpolitik und spirituellem Anspruch. In diesem Spannungsfeld ist die Bedeutung der römischen Inquisition gewachsen, eine Institution, die zwar schon 1542 von seinem Vorgänger Paul III. Ist gegründet worden, aber erst jetzt richtig einflussreich geworden ist. Die römische Inquisition war nicht nur ein Gericht gegen Ketzer, sondern ein Machtinstrument zur Überwachung und zum Vereinheitlichen der Lehre. Sie war durchorganisiert mit strengen Verfahren, Verhör, Verbot und Überwachungsmechanismen. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, alle Lehren zu bekämpfen, die nicht mit dem katholischen Dogma übereinstimmen. Einer der einflussreichsten Männer im Vatikan war dann der Gian Pietro Carafa, ein Asket, Theologe und Kirchenpolitiker. Er war das eigentliche Hirn hinter der Inquisition. Später ist er als Papst Paul IV. Selber zum Symbol von fanatischer Reform geworden. Der Carafa hat eine harte Linie gegenüber allem vertreten, die nicht katholisch war, Protestanten, Humanisten und natürlich Juden. Er und andere haben die Verantwortlichen von der Kirche davon überzeugt, dass der Talmud voll von Blasphemie sei, voller Verhöhnungen von Christus, von der Jungfrau Maria, von den Sakramenten. Dass die Passagen, die als Beispiel angegeben wurden, häufig auf Übersetzungsfehler oder bewusste Falschinterpretationen zurückgegangen sind, ist nicht hinterfragt worden. Julius III. Selber war kein dogmatischer Eiferer. Aber er war ein schwacher Papst, ohne klare Linie, ohne starken Rückhalt. Der Carafa und die Inquisition haben wie mehr Druck auf ihn ausgeübt. Außerdem war das politische Klima angespannt, der Protestantismus hat sich ausbreitet, Frankreich und das Heilige Römische Reich haben sich in einer konfessionellen Spannung befunden. In dieser Situation hat der Julius III. Wollte Einigkeit und Stärke demonstrieren. Im Juni 1553 ist der Entscheid gefallen. Der Talmud soll nicht nur verboten, sondern vernichtet werden. In mehreren Städten vom Kirchenstaat, vor allem aber zu Rom, hat man angefangen, den Talmud zu konfizieren. Jüdische Familien, Rabbiner, Händler sind gezwungen worden, ihre Bibliotheken zu öffnen. Bücher sind mit Karren abtransportiert worden, zwischengelagert und dann zum Campo de Fiori gebracht worden. Am 9. September 1553 hat die zentrale Verbrennung stattgefunden. Tausende von Büchern sind aufgeschichtet worden. Es ist bis dann vielleicht die grösste Bücherverbrennung der Neuzeit gewesen. Kein Prozess, keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Nur das Urteil von den Flammen. Die jüdische Gemeinde von Rom war machtlos. Ihre Bittschriften sind ignoriert worden. Ihre Führer haben geschwiegen. Aus Angst. Die Verbrennung war ein Schock, aber auch ein deutliches Zeichen. Die Kirche hat nicht nur die geistliche Hoheit über die Christen, sondern auch über die nicht-christlichen Minderheiten in ihrem Herrschaftsbereich beansprucht. Und sie war bereit, für das ein kulturelles Erbe von unschätzbarem Wert zu opfern. Aber wer waren die Menschen, die diese Entwicklung aktiv vorantrieben? Wie haben Konvertiten, Zensoren und Informanten im Hintergrund gewirkt? Und was hat sie angetrieben?
Hit gadal ve hit kadash merabah be'alma niberak yute בכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.
Wir haben der Kaddisch gehört, eines der wichtigsten jüdischen Gebet. Ein Gebet nicht auf Hebräisch, sondern auf Aramäisch. Ihr hört die Kirchensendung auf Radio Berner Oberland, ein Kirchenfenster zur Talmudverbrennung von 1553. Die offizielle Entscheidung zur Bücherverbrennung ist im Vatikan gefallen. Aber viele Ideen und Anklagen sind von aussen gekommen. Von Menschen, die mal selber Juden waren, sich aber haben taufen und jetzt die bittersten Gegner vom Talmud waren. Eine der Schlüsselfiguren, die zur Verbrennung vom Talmud 1553 beigetragen haben, war ein Mann aus Cremona, der Andrea de Monte, auch bekannt als der Convertitus Cremona. Er war ein jüdischer Gelehrter, hat sich später taufen und ist zu einem eifrigen Verfechter der kirchlichen Mission unter den Juden geworden. Derige Konvertiten haben im kirchlichen Antijudaismus vom 16. Jahrhundert eine entscheidende Rolle gespielt. Sie haben die Sprache, Text und die Denkweise kennt und sie haben ein starkes Interesse daran gehabt, sich der Kirche als nützlich zu erweisen. Ihre Aussagen haben als Insiderwissen gegolten, ihre Deutungen als besonders glaubwürdig. Auch wenn sie häufig von persönlichem Ehrgeiz, Rach oder innerem Zwiespalt geprägt waren. Der Andrea de Monte war nicht der Einzige. In seinem Umfeld haben weitere Konvertiten gewirkt, wie der Vittorio Eliano, der Paolo Medici oder der Spanier Alfonso de Zamora. Alle haben sich bemüht, den Talmud als angeblich gefährliches Buch zu entlarven. Ein Buch, das Hass gegen das Christentum tüge schüren. Besonders auffällig war ihre Methode. Sie haben gezielt Stellen ausgesucht, die in einem christlichen Kontext als beleidigend gelten konnten. Beispielsweise talmudische Diskussionen über den hängend oder verurteilt Mann. Das waren Formulierungen, die sich in der rabbinischen Sprache vom Altertum nicht automatisch auf Jesus bezogen haben, aber so interpretiert werden. Es ist auch um die polemischen Aussagen von einzelnen Rabbiner gegen die Götzendiener gegangen. Das hat sich auf die antiken Kulte bezogen, sie aber jetzt als Angriff auf das Christentum verstanden worden. Die Konvertiten haben Dossier, Tabellen, Übersetzungen erstellt, häufig fehlerhaft und mit Zitaten gespickt, die aus dem Zusammenhang gerissen waren. Sie haben die Berichte der Inquisition und den Zensoren übergeben und sie haben behauptet, der Talmud sei nicht nur theologisch falsch, sondern eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Aber eigentlich ist es häufig um eine persönliche Aufwertung gegangen. Ein taufter Jude, der sich öffentlich gegen Talmud hat gestellt, hat auf kirchliche Gunst, auf akademische Anstellung, ja sogar auf einen Bischofstitel können hoffen. Und er hat seine eigene Vergangenheit können abstreifen, indem er sie bekämpft hat. Aber es ist um ein tieferes ideologisches Muster gegangen. Die Vorstellung, dass es nur eine Wahrheit könne geben und dass alles, was dieser Wahrheit widersprochen hat, nicht nur falsch, sondern gefährlich sei. Die Rolle der Konvertiten bleibt ein heikles Kapitel. Einige haben vielleicht aus ehrlicher Überzeugung gehandelt, andere aus Opportunismus. Sicher ist, ohne ihre Bemühungen, ohne ihre Schriften, Denunziationen, Verhör, wäre die Anhäufung der Talmud-Verbrennungen kaum in dieser Form zustande gekommen. Sie haben die Argumente geliefert, die die Inquisition gebraucht hat, um zu handeln. Und sie haben ein Bild vom Talmud geschaffen, das in weiten Teilen von Europa gegolten hat, als Werk vom Hass, nicht vom Studium. Wie aber ist die Vernichtung konkret verlaufen? Wie ist sie organisiert worden? Wer hat die Bücher eingesammelt? Und wie haben die jüdischen Gemeinden auf diesen Massivschlag reagiert? Yevarecha Hashem, ein weiteres wichtiges jüdisches Gebet. Die Entscheidung ist gefallen. Die Ankläger haben ihre Arbeit gemacht. Jetzt hat die Umsetzung angefangen. Zielt, systematisch und mit sichtbarem Symbolcharakter. Wie ist die Vernichtung der Talmud-Exemplare im Detail verlaufen? Die Verbrennung vom Talmud im Jahr 1553 war kein spontaner Akt aus Wut, sondern eine Aktion, die koordiniert und gut organisiert war. Sie hat zu Rom angefangen, hat aber schnell auf andere Städte im Kirchenstaat übergriffen, etwa zu Bologna, Ferrara, Ancona und Ravenna. Überall dort, wo es jüdische Gemeinden gegeben hat, haben kirchliche Beauftragte und städtische Behörden angefangen, hebräische Bücher zu konfiszieren. Das Ziel war in erster Linie der Talmud, aber nicht nur. Auch andere jüdische Texte, Kommentare, Gebetsbücher, philosophische Werke sind dran gekommen. Alles, was auf Hebräisch aufgeschrieben war, hat pauschal als verdächtig gehalten. In Rom hat die Aktion im Sommer 1553 angefangen. Beamte von der Inquisition, begleitet von Soldaten, sind in den jüdischen Quartieren erschienen. Sie haben Häuser durchsucht, Lehrstuben, Synagogen. Häufig mussten die Juden selber die Bücher heraustragen. Wer Widerstand geleistet hat, hat riskiert, verhaftet zu werden oder noch Schlimmeres. Ohne jüdische Druckereien, die mit hebräischen Buchstaben geschafft haben, sind durchsucht worden. Besonders betroffen war die berühmte Druckerei von der Familie Bomberg in Venedig, die Bücher in ganz Europa verkauft hat. Alles ist zuerst in Klöster zwischengelagert worden, unter der Aufsicht von Zensoren, die manchmal noch probiert haben, einzelne Werke durchzulesen, bevor man sie verbrannt hat. Aber die eigentliche Idee war radikale Vernichtung. Ohne differenzierte Prüfung, ohne Verteidigung, ohne Widerspruch. Die zentrale Verbrennung hat, wie ich es schon gesagt, am 9. September 1553 auf dem Campo de Fiori in Rom stattgefunden. Also heute, vor 472 Jahren, fast einem halben Jahrtausend. Der Platz ist nicht zufällig gewählt worden. Schon früher haben dort öffentliche Exekutionen und andere kirchliche Machtdemonstrationen stattgefunden. Auch Jahrzehnte später, im Jahr 1600, ist auf diesem Platz der Philosoph Giordano Bruno verbrannt worden. Der Ort hat also eine symbolische Bedeutung gehabt. Zeitgenössische Berichte erwähnen gewaltige Mengen an Büchern. Geschätzt ist worden, es seien mehrere Tausend bis über 10'000 Exemplare gewesen. Die Flamme ist stundenlang gebrannt. Es war ein Schauspiel, ein öffentliches Ritual der Auslöschung. Die Menschen haben zugeschaut, viele haben gejubelt, andere haben geschwiegen. Die jüdische Gemeinde war traumatisiert. Im Judentum haben Bücher nicht als toten Besitz gelten, sondern als lebende Wesen. Jeder Verlust von einem Talmud ist der Verlust von einer Stimme, von einer Erinnerung, von Gelehrsamkeit gewesen. Der Anblick von den Schriften, die brennt haben, hat für viele eine ähnliche Wirkung gehabt wie der Anblick von einem brennenden Mensch. Die Verbrennung war kein Einzelfall. In den Folgejahren hat sich dieser Vorgang wiederholt, mit neuen Verboten, neuen Konfessierungen, neuen Scheiterhaufen. Auch ausserhalb vom Kirchenstaat sind hebräische Bücher bedroht worden. Etwa im Habsburgischen Reich, wo der Einfluss von Rom gewachsen ist. Und es war auch nicht nur die physische Zerstörung gewesen. Die Inquisition hat angefangen, Listen zu führen, Verbot auszusprechen, zensierte Ausgaben zu verlangen. Der jüdische Buchdruck, eine Erfolgsgeschichte vom 15. Jahrhundert, ist unter massivem Druck geraten. Aber die jüdischen Gemeinden haben nicht nur mit Schock reagiert, sondern noch mit Widerstand, mit heimlicher Aufbewahrung, mit Abschriften, mit neuen Druckereien außerhalb der Reichweite der Inquisition. Wie hat dieser Widerstand konkret ausgesehen und wie ist es dem Judentum gelungen, trotz dieser gewaltigen Verluste weiterzumachen? Die Scheiterhäufe haben gebrannt, aber das jüdische Geistesleben hat sich nicht auslöschen. 1553 und in den Folgejahren haben die Talmud-Verbrennungen die jüdische Welt zuerst in einen Schockzustand versetzt. Die Gemeinde in Rom war verzweifelt, aber nicht sprachlos. In vielen Texten aus dieser Zeit findet sich eine Mischung aus Trauer, Klagen, aber auch aus einer bemerkenswerten Entschlossenheit. Der erste Reflex war der Rückzug. Man hat versteckt, was noch übrig war, in privaten Häusern, hinter doppelten Wänden, in Keller. Besonders wertvolle Handschriften sind mit grösster Vorsicht gehütet worden. An Orten mit etwas mehr Freiheit, wie Venedig oder Mantua, hat man versucht, die Texte, die noch verblieben sind, unter dem Radar weiterzugeben. Gleichzeitig ist eine neue Phase von Mobilität entstanden. Gelehrte sind in reichere Regionen gereist, haben ihr Wissen nach Saloniki, Konstantinopel, Prag oder Krakau gebracht. Es haben sich neue Zentren von jüdischer Druckkunst gebildet, weit weg von der Reichweite der Inquisition. In diesen Städten hat man bald angefangen, den Talmud neu zu drucken. Die Ausgaben waren aber häufig lückenhaft, weil viele Originaltexte verloren waren oder weil man sich an Zensurvorgaben anpassen musste. Trotzdem ist es gelungen, der Talmud hat weitergelebt. Ein besonders mutiges Kapitel hat sich in Venedig abgespielt. Dort hat man schon ab 1560 probiert, zensurkonforme Ausgaben herzustellen. Der Drucker Daniel Bomberg, ein Christ, hat schon früher Ausgaben vom Talmud herausgegeben, die später als Standard gelten haben. Jetzt sind jüdische Gelehrte verpflichtet worden, unter Aufsicht der Inquisition den Talmud zu säubern. Stellen, die man als beleidigend hat angeschaut, haben müssen gestrichen oder umgeschrieben werden. Das Ergebnis ist ein paradoxes Werk. Ein zensierter Talmud, wo heikle Passagen gefällt haben oder ersetzt worden sind. Ein berühmtes Beispiel ist der Ausdruck Min, ein rabbinischer Begriff für Heretiker, wo meist durch ein neutrales Sünder ersetzt worden ist, für zu vermeiden, dass sich Christen ärgern. Die Selbstzensur war schmerzhaft. Aber sie hat den Talmud gerettet. Sie hat es möglich gemacht, dass das Werk weiter hätte können gedruckt, gelehrt und weitergegeben werden, auch wenn es in einer entschärften Form war. Gleichzeitig ist die Zeit zum Anlass für etwas anderes geworden, für ein neues Bewusstsein der jüdischen Gelehrten, dass ihre Schriften nicht nur religiös, sondern auch politisch gefährdet waren. Die jüdische Literaturtradition hat sich bewusst oder unbewusst anpassen. Man hat zurückhaltender, vorsichtiger, kodierter geschrieben. Aber die Sehnsucht nach der unzensierten Wahrheit ist geblieben. Und sie ist über Jahrhunderte hinweg weitergegeben worden, bis der Talmud heute wieder in vollständiger, freier Form kann gelehrt und studiert werden. Wie hat sich aber die Situation langfristig verändert? Wie hat die Verbrennung vom Talmud über Rom ausgewirkt auf die jüdische Existenz, auf die Haltung der Kirche, auf das kulturelle Gedächtnis von Europa? Die jüdische Welt hat mit einer bemerkenswerten Widerstandskraft reagiert, aber die Spuren der Verbrennung sind geblieben. Was hat das Ereignis langfristig bedeutet für das Judentum, für das Christentum und für das europäische Denken? Die Talmudverbrennung von 1553 war ein Wendepunkt. Nicht nur für das Judentum in Italien, sondern für die Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen überhaupt. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte ist nicht nur ein einzelner Text verurteilt worden, sondern das ganze schriftliche Fundament vom rabbinischen Judentum ist gefährdet worden. Das ist mehr als Zensur gewesen. Es ist ein Angriff auf das kollektive Gedächtnis von einem Volk gewesen. Die Geschichte vom Talmud ist eine Geschichte von Verfolgung, aber auch vom Überleben. Wie gehen wir heute damit um? Gibt es Erinnerungsorte? Und was können wir aus diesen Ereignissen von 1553 lernen? Heute steht auf dem Campo dei Fiori zu Rom ein Denkmal. Aber es erinnert nicht an die Verbrennung vom Talmud. Es erinnert an Giordano Bruno, der fast ein halbes Jahrhundert später an der gleichen Stelle als Ketzer ist verbrannt worden. Der Platz ist sehr belebt. Voller Marktstände, Touristen, Café. Kaum jemand weiss, dass hier mal Bücher verbrannt wurden. Bücher, die das Fundament einer Kultur bildet haben, die Jahrtausende alt war. Es gibt nie ein offizielles Mahnmal für die Talmudverbrennung von 1553. Kein Gedenktag, keine Tafel. Die Erinnerung lebt aber in der jüdischen Überlieferung, in akademischen Werken, in historischen Studien. Und doch wäre es wichtig, auch diesen Moment ins kollektive Bewusstsein zurückzurufen, als Mahnung vor Intoleranz, vor kultureller Auslöschung, vor religiöser Überheblichkeit. Heute wird der Talmud wieder weltweit gelehrt, in Yeshivot, an Universitäten, auch in christlichen Institutionen, die sich dem jüdisch-christlichen Dialog verschrieben haben. Er ist zugänglich in Übersetzungen, digitalisiert, kommentiert, diskutiert. Und vor allem zeigt er, Geist lässt sich nicht verbrennen. Die Verbrennung vom Talmud 1553 erinnert uns daran, wie gefährlich es ist, Bücher und damit auch Gedanken zu verbieten. Sie zeigt, wie sehr Religion kann missbraucht werden, wenn sie Macht sucht statt Wahrheit. Und sie ladet ein zur Demut gegenüber dem, wo wir nicht verstehen, und gegenüber dem, wo über Jahrhunderte weg überlebt hat. Weil der, wo der Talmud heute aufschlägt, gehört gäng noch Stimmen von denen, die er mal geschrieben, kommentiert und bewahrt haben. Trotz Feuer, trotz Verbot, trotz Schweigen. Das ist unser Kirchenfenster über die Talmudverbrennung vom 9. September 1553. Ein Ereignis, das weit mehr war als ein Angriff auf Bücher. Es war ein Angriff auf Erinnerung, Identität und Dialog. Und doch hat der Talmud überlebt, wie so viele geistige Schätze, die stärker sind als jede Flamme. Weitere Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland gehören dir am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, der Gottesdienst bei der heilsamen Gurzelen mit der Predigt von Philipp Steiner. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 16. September, gehört dir am Abend von 8 bis 9 das Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen von unserer Region. Von 9 bis 10 gibt's ein Bibelgespräch vor dem Betttag mit dem Titel «Herz öffnen, Last ablegen, Dank finden». Verantwortlich für das Kirchenfenster ist Monika Hildbrand mit ihrem Team. Bis zum Schluss von unserer Sendezeit hören wir noch das Lied, das ich vorhin schon kurz eingespielt habe, «Rachem, Gott hab erbarmen», und noch weitere hebräische und aramäische Lieder. Ich, Orit Tempelmann, wünsche euch weiterhin einen schönen Abend, eine gute Nacht und eine gute Woche. Gone, give up.
קראתיך, קראתיך ממעמקים, ממעמקים, קראתיך. קראתיך, קראתיך ממעמקים, ממעמקים, קראתיך. השמיים מעל מגינים, ואת ים הדמעות מכסים עננים. שם אור ענוג שקורא לי לבוא, שם הלילה מואר בירח תמיד, שם הצללים נמוגים כאשר, כי קראתיך כבר כל הנחלים, ממעמקים ראיתי כנפות שקרה לי אליך, אליך לחזור, שקרה
לפניך